Ein neuer Tag, eine neue Folge Gambio. Heute mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit und mal mit einem anderen Ansatz. Denn im Gegensatz zu den ersten Folgen begleitet mich heute nur meine Kollegin Cassandra Silk hier im Gambio-Labor. Sie ist bei uns im Haus für das Klimathema zuständig und unterstützt unter anderem Kirchengemeinden dabei, ihre Klimabilanz zu verbessern. Gemeinsam haben wir uns die Frage gestellt, wo sich Digitalisierung und Nachhaltigkeit gegenseitig bedingen, aber auch, wo sie sich behindern. Diese Folge hat einen einführenden Charakter und soll einige Einblicke in die aktuelle Debatte geben. Dafür habe ich im Vorfeld zwei Interviews geführt, aus denen wir im Verlauf dieser Folge einige Ausschnitte hören werden. Mein Name ist Lukas Sparlinger und ich begrüße euch ganz herzlich auf euren Kopfhörern in der U-Bahn oder beim allwöchentlichen Wäschemachen.
Die Welt ist im Wandel. Die Bevölkerung wächst, die Digitalisierung vernetzt. Die globale Erwärmung bedroht Mensch und Tier. Verteilungsfragen stellen sich neu. Cambio, die Zukunft gestalten. Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Hallo Cassandra.
Tag Lukas.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns da heute ein mächtiges Thema rausgesucht und dementsprechend auch ganz schön viel vor, denn hinter den beiden Begriffen Digitalisierung und Nachhaltigkeit versteckt sich ein facetten- und detailreicher Themenkomplex, den man von verschiedenen Schnittstellen aus angreifen könnte und der jetzt auch immer stärker in den Fokus politischer Gestaltung gerät. Ein Beispiel dafür ist die deutsche Ratspräsidentschaft, die sich im zweiten Halbjahr 2020 mit dem Thema beschäftigt hat, und auch innerhalb des Green Deals soll die Digitalisierung eine Schlüsselrolle einnehmen. Und auch wenn in den Hauptstädten viel Optimismus bezüglich der Digitalisierung und ihrer Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise zu vernehmen ist, gibt es auch Zweifel. Diese liegen hauptsächlich darin begründet, dass mehr digitale Technologien mehr Energien benötigen und einen erhöhten Ressourcenverbrauch fördern könnten. Was wiederum Auswirkungen auf das Klima und unsere Bodenschätze haben könnte. Auf diese beiden Aspekte wollen wir uns heute konzentrieren. Doch bevor wir uns genau in diese Zusammenhänge stürzen wollen, haben wir uns bei der Vorbereitung überlegt, uns erstmal ganz allgemein dem Gegenstand zu nähern. Denn Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind beides krasse Buzzwords, wie man in Neudeutsch sagen würde, deren Bedeutungsinhalt erstmal in meinen Augen auch immer wieder neu zu klären es gilt. Cassandra, du bist für Nachhaltigkeit zuständig. Was verstehst du denn so grundsätzlich jetzt bei Nachhaltigkeit?
Ja, Lukas, wie du schon richtig sagst, unter dem Begriff Nachhaltigkeit kann man sich viel vorstellen. Hinter Nachhaltigkeit steht ein facettenreiches Konzept. Nachhaltigkeit umfasst soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Das Konzept der Nachhaltigkeit soll sicherstellen, dass wir unsere gegenwärtigen Bedürfnisse weltweit in einem Maße befriedigen, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. So in etwa wurde es bereits von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen, auch Brundtland-Kommission genannt, im Jahr 1987 definiert. Der Bericht der Kommission wird häufig zitiert und bildet die Grundlage für die großen UN-Gipfel. Dort heißt es, ich zitiere, im Wesentlichen ist dauerhafte Entwicklung ein Wandlungsprozess, in dem die Nutzung von Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die Richtung technologischer Entwicklung und institutioneller Wandel miteinander harmonieren und das derzeitige und künftige Potenzial vergrößern, menschliche Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen.
Zum Begriff der Nachhaltigkeit habe ich mich auch in der allerersten Folge mit Katharina Hölscher und Brigitte Bertelmann ausgetauscht, aber das nur ein kleiner Querverweis. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
Kein Problem. Es spielen also viele Faktoren hinein, kann man sagen. Etwa die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit unserer Ökosysteme, aber auch weitere ökologische, soziale und wirtschaftliche Belange. Die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die sehr bekannt sind und im Jahr 2015 im Rahmen der Agenda 2030 von 193 Staaten der Welt vereinbart wurden, haben eine große politische Bedeutung und Signalwirkung. Es handelt sich um politische Zielsetzungen, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Dabei geht es um Ziele wie den Hunger zu beenden, ein gesundes Leben aller Menschen, Geschlechtergleichstellung, Inklusion, gute Bildung für alle, aber auch nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, Erhaltung der Meere und Landökosysteme, Bekämpfung des Klimawandels, Also ihr seht schon, wie allumfassend dieses Thema überhaupt ist.
Ja, da ist irgendwie für jeden etwas dabei, könnte man vielleicht sagen. Und ich finde, wenn man das jetzt auch so konkret macht, wird es nochmal ein bisschen klarer, was mit diesen drei Facetten gemeint ist, ökologisch, sozial und wirtschaftlich.
Genau, und aus diesen Zielen ergeben sich also Fragen wie, wie können wir unsere Handlungs- und Wirtschaftsweise so gestalten, dass es weder auf Kosten der Ökosysteme, der sozialen Gerechtigkeit und unserer aller Lebensgrundlagen geht. Wir befinden uns inmitten der Klimakrise, die uns weltweit vor große Herausforderungen stellt. Durch unser bisheriges, stetiges Wirtschaftswachstum, der Ausbeutung von Natur und Menschen, durch immer wachsenden Konsumzwang, höher, schneller, weiter, mehr, haben wir als Menschen dazu beigetragen, dass sich unser Klima aufgrund der massiv ausgestoßenen Treibhausgase in einem nie dagewesenen Tempo erwärmt. Damit einher ging und geht der Verlust von Wäldern, Böden und Gletschern und Ökosystemen, Tieren, Pflanzen und Insekten. Schon heute gibt es Teile der Erde, die nicht mehr bewohnbar sind. Wir stehen vor einer großen Herausforderung, bei der alle gemeinsam anpacken müssen, um die dramatischsten Folgen noch abmildern zu können.
Genau, eine andere gesellschaftliche Herausforderung, und damit nähere ich mich dem Digitalisierungsbegriff, ist die Digitalisierung ganz allgemein. Also ganz ursprünglich basiert der Begriff auf dem Gedanken, dass Analoges in einen digitalen Aggregatzustand überführt wird. Also ein Text, der eingescannt wird, oder die Musikaufnahme vom Tonband, die in ein digitales Format, beispielsweise MP3, übertragen wird. Hier könnte man jetzt sagen, Musik oder Texte werden digitalisiert. Ich glaube, das ist ein Begriff, der jedem irgendwie ganz klar ist, und das ist so die technische Annäherung an den Begriff. Ein bisschen was anderes oder was eigentlich komplett anderes wird darunter verstanden, wenn Digitalisierung als ein gesellschaftlicher Prozess begriffen wird. Also wir verlagern hier zwar auch analoge Strukturen in das Digitale, also nehmen wir beispielsweise die sozialen Medien, dort wird soziale Interaktion in das Internet, in einen digitalen Raum verlagert, man tauscht Informationen und Bilder aus und das alles dann in digitalen Räumen. Durch diese Digitalisierung entsteht eine neue Wirklichkeit, und das nennt man dann Digitalität. Dass diese Realität, die wir tagtäglich erleben, sowohl digitaler als auch analoger Natur ist, wird deutlich, wenn wir an den kleinen, kompakten Computer, ich meine das Smartphone, denken, das inzwischen fast jeder in seiner Hosentasche hat. Wir sind zu jeder Zeit online und somit in der digitalen und gleichzeitig in der analogen Welt unterwegs.
Ja, digitale Technologien sind eigentlich gar nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken.
Absolut. Und es ist eine stetige Fortentwicklung. Der nächste Schritt, der sich vollziehen wird, betrifft so Themen wie Smart Homes, Smart Cities oder Internet of Things, wo Technologien wie künstliche Intelligenz eine Rolle spielen werden, oder auch andere neue Entwicklungen. Was all diese Entwicklungen gemein haben, ist, dass die Vernetzung voranschreitet. Während soziale Medien jetzt die Vernetzung und Interaktion zwischen Individuen gefördert hat, werden nun immer stärker auch Gegenstände in das Netzwerk eingebaut. Und das ist mit Internet der Dinge so gemeint. Klassische Beispiele sind die Waschmaschine, die sich von der Ferne aus anschalten lässt, oder smarte Netze, die dabei helfen sollen, Stromflüsse mithilfe von Computerprogrammen zu regulieren. Denn was Computer dem Menschen beim heutigen Stand der Technik voraus haben, ist die massive Rechenleistung.
Ja, massive Rechenleistung ist ein gutes Stichwort, denn dafür brauchen wir viel Energie. Aber bevor wir darauf genauer eingehen, wollen wir uns mal anschauen, wo es Berührungspunkte zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung gibt.
Genau, ich würde vielleicht erstmal auf die positiven Auswirkungen eingehen, weil die negativen werden sehr, sehr viel thematisiert. Der erste ist der Ersatz von Material durch die Digitalisierung.
Also du meinst zum Beispiel das Papier, das wir einsparen, wenn man Zeitung online liest, oder Dokumente digital statt analog verarbeitet?
Genau, so wie ich vorhin auch im Beispiel schon genannt habe, die MP3, die CD ersetzt, oder Videokonferenzen, die jetzt auch Anfahrt mit dem Auto oder den Flug ersetzen.
Ja, auch wieder ein gutes Stichwort. Beim Reiseverhalten hat Corona da vorübergehend natürlich eine Veränderung herbeigeführt, aber davor ist der Flugverkehr massiv weiter gewachsen. Ich habe Zahlen von der Weltbank mitgebracht. Zwischen 1999 und 2017 ist der Flugverkehr um den Faktor 2,55 gewachsen, also um mehr als das Doppelte.
Ist richtig, das Einsparpotenzial durch Videokonferenzen ist trotzdem enorm. Ich habe jetzt auch mal hier ein Beispiel mitgebracht. Eine Flugreise von Zürich nach New York verursacht pro Person in etwa 2,5 Tonnen der CO2-Äquivalenten. Die Emissionen von virtuellen Meetings pro Stunde benötigen bei HD-Qualität zwischen 160 und 290 Gramm. Hochgerechnet bedeutet das, dass man 1000 Stunden in hoher Qualität Videokonferenzen durchführen kann und den gleichen CO2-Ausstoß hat wie bei einem Flug von Zürich nach New York, und das pro Person.
Da gilt es dann wahrscheinlich abzuwarten, wie sich das Ganze nach Corona weiterentwickelt. Zum Thema Treibhausgasausstoß bei Videokonferenzen. Da möchte ich noch ergänzen, dass der maßgebliche Grund für die Treibhausgase, die durch die Digitalisierung zustande kommen, die Energie ist, die für die riesigen Server und den Datenverkehr benötigt werden. Der stetig wachsende Bedarf an Servern und der steigende Datenverkehr führen zu einem höheren Energieverbrauch. Mit wachsendem Energieverbrauch gehen natürlich auch weitere Treibhausgasemissionen einher, die wiederum der Stabilität unseres Klimas schaden. Die Energiewende spielt da natürlich eine ganz wichtige Rolle.
Damit werden wir uns später in der Sendung beschäftigen, also mit möglichen Beiträgen der Digitalisierung zur Energiewende. Denn wenn man jetzt auch auf die politische Ebene guckt, wird da sehr viel Hoffnung in Einsparungspotenziale durch beispielsweise smarte Systeme gesetzt. Dazu dann aber gleich mehr. Schauen wir uns noch die sozialen Faktoren an.
Damit zielst du wahrscheinlich auf die Nachhaltigkeitsziele ab, die zum Beispiel in Zusammenhang mit der Verringerung von Armut, der Verringerung von Ungleichheiten zwischen den Ländern oder der Inklusion von marginalisierten Gruppen stehen.
Genau. Nehmen wir mal zunächst Beispiele, die soziale Gerechtigkeit betreffen. Open Science oder Open Data Plattformen schaffen nicht allein Transparenz über das, was sozusagen hochgeladen wird. Darüber hinaus machen sie Wissen zugänglich und zwar unabhängig von so Faktoren wie Geschlecht, sozioökonomischen Faktoren, Bildungsgrad, sexuelle Orientierung etc. Wobei man hier auch einschränken muss, schließlich benötigt man einen Internetzugang, ein Endgerät und das entsprechende Know-how, um die Geräte zu bedienen. Aber trotzdem können da digitale Technologien beispielsweise Bildungsangebote über große Entfernungen möglich machen. Und auch hier gelten natürlich dieselben Einschränkungen, die ich eben genannt habe. Nichtsdestotrotz wird insbesondere in Entwicklungsländern da sehr viel Hoffnung auch in die Digitalisierung gesteckt.
Aber die Digitalisierung fördert auch soziale Ungerechtigkeit. Wenn man beispielsweise an die Monopolstellung und die Produktionsweisen der großen Tech-Konzerne denkt.
Ja, kann man so sehen, wobei ich hier auch argumentieren würde, dass die digitale Welt als Abbild der analogen Welt verstanden werden kann. Und dann ist natürlich die Frage, ob die Monopolstellung der Konzerne jetzt mit der Digitalisierung zu tun haben oder ob das eher damit zusammenhängt, dass der Staat da zu wenig reguliert. Aber klar, dieser Punkt zeigt auch nochmal, wie komplex das Thema ist, mit dem wir uns hier beschäftigen. Du hattest gerade noch Inklusion angesprochen, ist zwar jetzt hier auch kein Schwerpunktthema, jedoch ist es auf jeden Fall ganz klar so, dass Technik für Personen mit Behinderungen eine immense Hilfestellung sein könnten. Kurz nur ein Beispiel. Navigationssysteme helfen blinden Personen bei der Orientierung und auch da gibt es aber natürlich noch viel zu tun, was die Barrierefreiheit des Internets betrifft.
Ja, und ein weiterer Aspekt, der in der Debatte immer wieder auftaucht, betrifft die Ressourcen, die für die Produktion digitaler Endgeräte benötigt werden und deren Einbettung in Menschenrechtsverletzungen. Dazu sprechen wir am Ende der Sendung, weswegen wir wohl jetzt besser noch nichts vorwegnehmen.
Ausgezeichnet. Wie schon deutlich wurde, betrifft Nachhaltigkeit und Digitalisierung ja alle Lebensbereiche und die Frage ist ja im Kern, wie kann Digitalisierung möglichst nachhaltig gestaltet werden und verträglich und wie können wir die negativen Seiten möglichst gering halten. Wenn man das berücksichtigt, kann es auch eine konstruktive und eine lösungsorientierte Debatte sein. Weil das Thema so ein weites Feld ist, haben wir uns bei der Vorbereitung aber entschieden, zwei Schwerpunkte zu setzen. Einmal sprechen wir gegen Ende der Sendung über den Ressourcenverbrauch der digitalen Technologien. Jetzt direkt geht es aber um den Energieverbrauch. Am Beispiel des Beitrags der Digitalisierung an der Energiewende.
Cambio. Die Zukunft gestalten.
Ein wesentlicher Kritikpunkt, wenn man mit einer Nachhaltigkeitsbrille auf die Digitalisierung schaut, ist der damit verbundene hohe Energieverbrauch. Die Rechenzentren weltweit verursachen immense Strommengen. Wenn das Internet ein Land wäre, würde es laut einer Studie von Greenpeace aus dem Jahr 2015 an sechster Stelle des weltweiten Stromverbrauchs stehen. Bezieht man noch die Herstellung der Endgeräte mit ein, landet es bereits an dritter Stelle.
So deutlich diese Zahlen den enormen Energieverbrauch auch deutlich machen, muss man hier auch darauf hinweisen, dass das Internet natürlich kein Land ist und der Energieverbrauch des Internets sich ja auch innerhalb der Länder verteilt. Also das schmälert nicht, dass das Internet einen enormen Energieverbrauch hat und das Ganze bei einer steigenden Tendenz, denn der Datenverkehr wächst, der Bedarf an Servern steigt etc. Hinsichtlich der Klimafrage ist aber der Energieverbrauch ein wesentlicher Punkt und das aus einem simplen Grund. Nämlich, wenn man sich den Energiesektor anschaut und das ist jetzt sozusagen sind Zahlen, die Europäische Kommission herausgegeben hat, innerhalb der EU sind es in etwa 75% der Treibhausgasemissionen, die der Energiesektor ausmacht. Darüber hinaus betrifft dieser Sektor andere wesentliche Bereiche wie die Industrie oder die Mobilität, was aber auch wieder deutlich macht, wie wichtig die Frage nach dem Energieverbrauch auch ist.
Wenn es nun in diesem Zusammenhang um digitale Technologien auf der einen Seite und ihren Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise auf der anderen Seite geht, stößt man im Prinzip auf zwei unterschiedliche, ja auch gegensätzliche Narrative.
Das eine Szenario basiert auf der Annahme, dass technologischer Fortschritt und die Digitalisierung dazu beitragen, dass Energie eingespart werden kann, da verbesserte Technologien mit einer höheren Energieeffizienz einhergehen und somit weniger Energie benötigen.
Und demgegenüber steht eine Skepsis, die zwar nicht bezweifelt, dass die Optimierung digitaler Technologien Energieeinsparungen zur Folge haben, jedoch psychologische und ökonomische Aspekte dazu beitragen, dass die Einsparungen wieder geschluckt werden. So weiß man zum Beispiel, dass nach dem Kauf von neuen Smartphones die Menschen häufiger ihr Handy nutzen oder dass aufgrund der billig verfügbaren Technik mehr Geräte gekauft werden, wodurch der Energieverbrauch effektiv steigt. In der Wissenschaft gibt es dafür einen Begriff, der sogenannte Rebound-Effekt, der dafür sorgt, dass Einsparungen durch Mehrnutzung oder zusätzliche Anschaffungen geschluckt werden.
Dazu habe ich mit Irmela Colasso vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, gesprochen. Sie ist Umweltpsychologin und Referentin für Energiesparen. Ich habe sie gebeten, mir den Rebound-Effekt mal genauer zu erklären.
Also der Rebound-Effekt ist relativ klar definiert. Und zwar geht es darum, dass Fortschritte bei der Energieeffizienz die Ursache dafür sind, dass die Energieverbräuche an anderen Stellen steigen. Und deswegen die Sparwirkung, die ich eigentlich intendiert habe, durch die Effizienzmaßnahmen eben nicht zur vollen Entfaltung kommt. Und um es mal zu verdeutlichen, es könnte sein, dass wenn ich weiß, dass ich überall LEDs habe, die irgendwie besonders energieeffizient sind, bin ich vielleicht nicht mehr ganz so pingelig mit dem Lichter ausmachen, wenn ich den Raum verlasse. Das ist im größeren Stil könnte man auch überlegen, zum Beispiel nur weil die Übertragung von Daten so effizient geworden ist, also gerade zum Beispiel im Mobilfunknetz, ist es überhaupt möglich, Filme zu streamen. Also es wäre früher gar nicht denkbar gewesen. Ich habe mal nachgeguckt, also im Mobilfunk hätte ein Gigabyte im 2G-Netz bis zu 42 Stunden gebraucht, bis es übertragen gewesen wäre. Da kriegt man natürlich keinen Film gestreamt und im 4G-Netz sind es weniger als 30 Sekunden. Was natürlich dann aber auch wiederum den Datenverbrauch generell immer mehr steigert. In den letzten 5 Jahren hat er sich verfünffacht. Und dadurch entstehen natürlich nochmal neue Energieverbräuche. Das Problem am Rebound-Effekt, ja, was ein bisschen ärgerlich ist in der Diskussion, dass er häufig auch falsch verwendet wird, weil eben diese Ursächlichkeit nicht beachtet wird. Also es gibt dann Effekte, die Rebound genannt werden, einfach weil zwei Entwicklungen parallel stattfinden, die aber nicht unbedingt was miteinander zu tun haben.
Dass es unter anderem aus psychologischer Sicht nicht einfach ist, Energie einzusparen, zeigt auch der Rebound-Effekt. Als studierte Umweltpsychologin ist Frau Colasso qua Profession Spezialistin für die psychologischen Hintergründe des Energiesparens und sie konnte mir ein paar Gründe nennen, warum das Menschen so schwerfällt.
Ja, also das Problem beim Energiesparen ist, dass ein sehr großer Teil aus Gewohnheiten besteht, die wir tagtäglich so durchführen. Zum Beispiel das Wäschewaschen, da hat irgendwie jeder so seine eigene Technik, wie er sie das gerne macht. Gewohnheiten zu durchbrechen, ist eine große Herausforderung. Das ist sicher so ein wichtiger Punkt, warum Energiesparen so schwierig ist. Andere Punkte sind, man sieht weder die Energie, die fließt, noch sieht man dann eben auch Veränderungen. Das heißt, ich arbeite mit was Unsichtbarem und sehe nicht Erfolge und Misserfolge, wenn ich meine Handlung verändere. Weil nur die Stromrechnung kommt einmal im Jahr, die Heizkostenabrechnung kommt einmal im Jahr. Da gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten auch zu sehen, was für einen Effekt hatte das denn, als ich damals im Winter meine Heizung irgendwie mal so ein bisschen runtergestellt habe. Und neben den zwei Punkten ist aber auch noch wichtig, es ist einfach ein Thema, was ehrlicherweise niemanden so richtig interessiert. Also es gibt gar keine soziale Anerkennung oder ein Gespräch darüber, na, wie hältst du es denn mit Energiesparen? Wie machst denn du das da mit dem Heizen? Also es gibt inzwischen Gespräche über, wie ernähre ich mich? Wie verbringe ich meinen Urlaub? Wie komme ich dahin in Urlaub? Etc. Also es gibt Themen, die in der Öffentlichkeit auch stehen und über die man vielleicht auch im privaten Umfeld spricht. Aber über Energie habe ich zumindest noch selten erlebt, dass es ein großes Thema wäre. Und deswegen hat man auch wenig soziale Normen und gemeinsame Vorstellungen darüber, wie sollte das denn aussehen. Was man natürlich auch noch beachten muss, es ist relativ kleinteilig. Also es gibt Maßnahmen, die auf einen Schlag sehr viel Energie sparen, wie zum Beispiel mein Haus zu dämmen oder eben eine neue Heizungsanlage einzubauen. Aber es ist natürlich auch eher selten, dass Menschen das tun. Ansonsten, jetzt zum Beispiel im Strombereich, gibt es ja so viele kleine Hebel, die ich drehen muss, um meinen Stromverbrauch runterzukriegen, dass es natürlich auch mühsam erscheint, da erstmal anzufangen.
Ja, den Aspekt, den Frau Colasso da angesprochen hat, warum sprechen wir eigentlich so wenig über unseren privaten Energieverbrauch? Energiesparen und Rebound-Effekte sind meistens natürlich keine attraktiven Themen. Allerdings kann man mit dem eigenen Energiesparverhalten auch selbst einen wichtigen Teil beitragen und Erfolge feiern. Unsere sozialen Normen sind stetig im Wandel, wie das Beispiel des Rauchens in Gaststätten zeigt. Noch vor 20 Jahren war das selbstverständlich. Heute ist das gar nicht mehr vorstellbar. Aber wenden wir den Blick zurück zur Nachhaltigkeit. Gesamtgesellschaftlich betrachtet stehen dabei noch weitere wichtige Aspekte auf der Agenda. Um dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens gerecht zu werden, hat die deutsche Bundesregierung beschlossen, bis 2050 den Energieverbrauch zu halbieren und klimaneutral zu sein. Das meint, dass die gesamte Stromversorgung treibhausgasneutral bereitgestellt werden soll, also mit Hilfe von erneuerbaren Energien. Im Gegensatz zu den traditionellen Energieerzeugern wie Kohle oder Atomenergie hat man bei den erneuerbaren Energieträgern mit der Problematik zu tun, dass die Verfügbarkeit von Energiequellen dem Wind oder der Sonneneinstrahlung abhängt, die sich nicht kontrollieren lassen.
Außerdem ist da die Speicherung von Energie auf Dauer ein Problem. Da fehlt die Technologie, die große Menge an Stromenergie speichern kann, sodass die Stromerzeugung sich am Bedarf orientieren muss. Das hat jetzt zur Folge bei erneuerbaren Energien, dass die Energiesysteme flexibel auf die wechselnden Bedarfe reagieren muss, um zuverlässig Energie zur Verfügung stellen zu können. Denn ein Windrad funktioniert nur dann, wenn auch Wind da ist. Und die erzeugte Energie kann dann nicht mehr unbedingt genutzt werden, wofür sie auch aufgewandt werden soll. Denn physikalisch wird ja Energie nur in eine andere Energieform umgewandelt und man kann schwer speichern. Und dementsprechend ist es halt einfach wichtig, dass es sich an den Bedarfen orientiert.
Doch den anzunehmenden steigenden Bedarf an Strom, jetzt Stichwort Elektromobilität, steigende Vernetzung, wachsender Datenverkehr und den höheren Anteil an ErzeugerInnen auf dem Markt, zum Beispiel durch Solarpanel auf Privatdächern und die dezentralen Windenergieanlagen, wird das Energiesystem auf die Probe gestellt. Schließlich schwanken die Energiebedarfe im Tages- und Jahreszeitenverlauf. An dunklen, windstillen Wintertagen muss dennoch der Strombedarf gedeckt werden. Oder umgekehrt konnten während des Lockdowns starke Schwankungen oder Verlagerungen der Energiebedarfe festgestellt werden, da viele Industriebetriebe die Produktion einstellen mussten und somit der Energiebedarf von jetzt auf gleich geringer ausgefallen ist. Das zeigt, wie schnell sich das verändern kann. Fest steht auch, das Netz wird diverser, da mehr Akteure auf dem Markt sind und versucht wird, die Bedarfe möglichst regional zu bedienen. Da der Ausbau der Stromtrassen der Energiewende nicht hinterherkommt. Die Digitalisierung stellt eine wichtige Chance dar, um Energieangebot und Nachfrage besser miteinander zu vereinbaren.
Und an diesem Punkt wird Smart Systemen, Smart Grids und Smart Mietern, das ist das, was normalerweise so unter diesen smarten Systemen gefasst wird im Bereich der Energiewende, wird eine sehr, sehr zentrale Rolle eingeräumt. Schließlich sind sie besser als ein Mensch vor einem Monitor in der Lage, diese Flexibilisierung zu ermöglichen, indem sie in Echtzeit Energieflüsse messen und auch steuern kann.
Ja, okay, Lukas, erklär doch mal, wie funktionieren denn diese Systeme?
Ein Smart Meter ist im Prinzip ein Messgerät, das im Gegensatz zu den herkömmlichen Stromzählern in Echtzeit den Stromfluss misst und die Daten dazu speichert, sodass der Energieverbrauch sichtbar und nachvollziehbar wird. Smart Grid ist das Netzwerk dazu. Durch diese Technologien erhalten NetzbetreiberInnen auf Basis der Daten einen schnellen Überblick über die Stromproduktion und die Bedarfe. Gemessen wird das Ganze mit Sensoren und wenn das Netz mit sogenannten Aktoren bestückt ist, können auf Basis der Datenlage auch automatisiert Stromflüsse umgeleitet werden. Das muss dann natürlich programmiert werden, aber das ist sozusagen der Grundgedanke.
Ja, die große Frage ist doch, wie und in welchem Ausmaß helfen hier digitale Technologien, um den verstärkten Bedarf an Flexibilisierung durch immer mehr ErzeugerInnen auf dem Markt oder den sogenannten ProsumerInnen, die Strom aus dem Dachpanel des Eigenheims in das Netz einspeisen, regelt und in welchen Fällen sind sie möglicherweise kontraproduktiv?
Genau diese Frage habe ich auch Frau Colasso gestellt, denn zum einen brauchen wir digitale Geräte, zum anderen ist der Ausbau dieser neuen digitalen Technologien auch mit Umweltkosten verbunden. Sie gab mir dazu eine ausgewogene, aber auch kritische Antwort gegenüber dem politischen Umgang mit diesem Thema.
Also ich glaube jetzt, also gerade das Beispiel Smart Meter finde ich ein gutes Beispiel dafür zu überlegen, wie geht denn die Politik davor? Es gibt einen Beschluss, dass Smart Meter schrittweise ausgerollt werden sollen, dass am besten jeder und jede irgendwann einen Smart Meter hat. Aber was noch nicht passiert ist, ist zu definieren, was soll denn damit, wozu denn das Ganze? Also was wird damit gemacht? Es gibt dann so Visionen, wo sich irgendwie dann jeder vorstellt, dass irgendwann mal die eigene Waschmaschine dann läuft, wenn die Sonne scheint. Ich glaube weder daran, dass das notwendig sein wird für eine erfolgreiche Energie, Wende, noch gibt es dafür irgendwelche Konzepte bisher, wie das wirklich in der Fläche durchsetzbar ist sozusagen. Dann wird da irgendwas suggeriert, was bisher noch nicht sichtbar ist. Ich weiß nicht, ob das der Akzeptanz der Energiewende so zuträglich ist, einfach mal so dann mit irgendwas ausgestattet zu werden und niemand weiß so genau wozu. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, bei allem, was getan wird in Richtung Digitalisierung, sofort auch den Mehrwert klar zu machen. Also ich muss als Verbraucher und Verbraucherin wissen, wozu kriege ich das Ding? Wie trage ich dazu zur Energiewende bei? Was hat das für persönliche Vorteile für mich oder Nachteile? Also nicht automatisch dadurch, dass irgendwo ein Smart Meter ist, kriege ich ja auch eine Transparenz über den Energieverbrauch. Dafür muss es ja auch eine Dienstleistung geben, die mir das Ganze sagt. Also da fehlt so ein bisschen die Kommunikation oder so dieses Denken, welcher konkrete Mehrwert steckt denn hinter einer bestimmten Maßnahme? Das fehlt mir in der politischen Gestaltung gerade. Sehr einleuchtend finde ich es im Bereich Smart Home. Das ist irgendwie oft so das Paradebeispiel für alles wird besser. Und Smart Homes sind irgendwie der Schlüssel für die Energiewende. Und dann muss man sich mal angucken, was steckt denn in diesem Smart Home-Bild, was auch vor allem die Unternehmen so uns suggerieren. Und da stecken so viele neue Geräte drin, neue Sensoren drin, die einen riesigen Rucksack an Ressourcen mit sich bringen. Und nur ein sehr kleiner Teil davon wird uns wirklich helfen, Energie zu sparen. Das ist dann die Heizungsanlage, die dazu ausgerüstet ist, zum Beispiel auch, dass der Betrieb überwacht wird. Zu sehen, läuft das Ding dann überhaupt so, wie es soll? Oder gibt es da irgendwelche Prozesse, die den Energieverbrauch in die Höhe treiben? Da wäre es sinnvoll zu digitalisieren, aber ein smarter Lautsprecher oder so bringt mir jetzt für die Energiewende wenig.
Was Frau Colasso hier anspricht, ist ja diese ethische Abwägung von Nutzen und Schaden und dem Mehrwert, den bestimmte technologische Innovationen mit sich bringen. Ich finde es jetzt wenig überraschend, dass Frau Colasso, die beim BUND arbeitet, dass sie den Nutzen des Smart Homes in Frage stellt. Auch hier stellen sich ja Fragen, die den Datenschutz betreffen. Auch der Schutz sensibler Daten gehört für mich auf jeden Fall zu einer Nachhaltigkeit dazu. Denn umgekehrt, der Missbrauch in der Datennutzung ist sicherlich nicht förderlich für soziales Vertrauen, wenn beispielsweise die Daten zur Überwachung oder zur Manipulation genutzt werden.
Cambio. Probleme als Chance sehen.
Ich fand das Stichwort des Ressourcenrucksacks spannend, denn eine andere wesentliche Herausforderung, die sich hinsichtlich der Nachhaltigkeitsdebatte und der Digitalisierung stellt, betrifft die Hardware und den damit verbundenen Ressourceneinsatz. Das betrifft nicht allein die Ausgestaltung der Vision des Smart Homes, sondern ist eine grundsätzlichere Frage. In regelmäßigen Abständen werden neue Geräte gekauft und genutzt, was zum einen mit interessanten Entwicklungen in der Tech-Branche zusammenhängt und zum anderen mit Verkaufsstrategien von beispielsweise Mobilfunkunternehmen, die bei Ablauf der Frist von Handyverträgen mit Angeboten locken, die neue Geräte mit ins Spiel bringen. Außerdem kann man feststellen, dass ein Ausbau der digitalen Infrastruktur zur direkten Folge hat, dass der Bedarf an Rohstoffen steigt. Dabei handelt es sich um ein Kernproblem in vielerlei Hinsicht. Ökologisch, da der Rohstoffabbau, die Produktion von Endgeräten und die Entsorgung schädliche Treibhausgase erzeugen und somit Ökosysteme zerstören und die Rohstoffe immer knapper werden. Der Abbau der Rohstoffe steht mit massiven Menschenrechtsverletzungen in Verbindung.
Bei vielen der Rohstoffe, die in digitale Technologien eingebaut sind, ist dies der Fall. Sie sind nicht im Überfluss da.
Aus dieser Knappheit entstehen soziale Probleme. Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, muss ich etwas ausholen. Ein knappes Gut ist unter hoher Nachfrage wertvoll. Jetzt könnte man sagen, dass es dann einfach teurer wird und sich damit der Rohstoffverbrauch reguliert. Doch so einfach ist es leider nicht. Denn zum einen kann man sehen, dass weiterhin massiv Bodenschätze aus der Erde geholt werden und zum anderen schaut man sich die Preise von digitalen Endgeräten an, sind diese in unserer Region im Großen und Ganzen erschwinglich. Der durchschnittliche Nettolohn in Deutschland liegt bei etwa 2000 Euro, ein Smartphone bekommt man schon ab 200 Euro. Das ist schon mal ein erster Widerspruch.
Wie kann das sein? Wir haben ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass die Preise von Produkten sich ja aus den Produktionskosten ergeben und aus der eingeplanten Gewinnmarge, die jemand haben möchte. Die Produktionskosten betreffen so Sachen wie die Personalkosten, Energiekosten, Transportkosten und den Einkauf von Rohstoffen. Wenn man jetzt UnternehmerInnen ist, möchte man klar natürlich Gewinne erzielen und die seien denen auch zugestanden. Und dafür muss man natürlich Produkte auf den Markt bringen, die möglichst konkurrenzfähig sind. Also wird an verschiedenen Schrauben gedreht. Es entsteht ein Wettbewerb um den besten Preis, was auch die Rohstoffe dann auch betrifft. Und überall wird versucht, Kosten zu drücken. Bei seltenen Ressourcen ist es nun so, dass sie als sogenannte Konfliktressourcen gelten. Das ist ein Begriff, der aus der Friedens- und Konfliktforschung stammt. Aus den Forschungen in dieser Disziplin wissen wir, dass in Regionen, wo es seltene Bodenschätze gibt, auffällig oft bewaffnete Konflikte ausgetragen werden. Die Rohstoffe sind dort umkämpft. Denn die Kontrolle und der Verkauf von Rohstoffen stellt die Finanzierungsgrundlage der Konfliktakteure vor Ort dar, wodurch wiederum der Konflikt finanziert wird. Konfliktressourcen sind also so eine Art Triebfeder der Konflikte. Dabei treten massive Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsbrüche auf und die ArbeiterInnen in den Minen werden systematisch ausgebeutet.
Gibt es denn nichts, was wir dagegen tun können? Können Unternehmen dazu verpflichtet werden, genau solche Rohstoffe nicht zu kaufen?
Genau das wird gerade versucht und auch in Deutschland ist da gerade eine erste Gesetzesinitiative am Laufen. Das nennt sich dann Lieferkettengesetz. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das auch schon mitbekommen. Ein wesentliches Problem ist, dass die Lieferketten nämlich extrem verschleiert sind. Paramilitärische Verbände oder Milizen oder andere Organisationen vertreiben die Rohstoffe transnational über verschiedene Mittelsmänner und haben dabei natürlich ein Interesse, dass die Lieferketten nicht nachvollziehbar sind, denn dadurch könnten sie dingfest gemacht werden, also wenn die Lieferketten durchbrochen würden. Und damit wären sie wiederum ihrer Finanzierungsgrundlage entledigt, wenn diese Lieferketten dann unterbrochen werden. Diese Intransparenz dieser Vorgänge macht es dann unglaublich schwierig, die Lieferketten nachzuvollziehen und somit sicherzustellen, dass nur Rohstoffe benutzt werden, die unter fairen Bedingungen abgebaut werden.
Ja, und ein zusätzlicher Faktor ist, dass die Ausbeutung und die miserablen Arbeitsbedingungen dazu beitragen, dass die Produktionskosten möglichst niedrig gehalten werden können. Faire Löhne und menschengerechte Arbeitsbedingungen würden auch zu höheren Preisen führen. Darauf legen die meisten Unternehmen bisher aber noch keinen großen Wert, denn somit würde sich auch die Gewinnmarge schmälern. Unternehmen, die darauf Wert legen, haben es schwerer, mit anderen Wettbewerbern auf dem Markt mithalten zu können.
Um mal mit jemandem zu sprechen, der praktische Erfahrungen innerhalb der Branche gesammelt hat, habe ich mich im Dezember des letzten Jahres mit Susanne Jordan in einem Videokonferenzraum getroffen, die sich vor einigen Jahren dazu entschlossen hat, eine faire Maus auf den Weg zu bringen. Inzwischen kann man die faire Maus, so heißt die, von Naga IT auch kaufen. Bis dahin war es jedoch ein ganz, ganz weiter Weg. Ich habe sie zu ihren Erfahrungen befragt, wie schwierig es war, auch PartnerInnen zu finden für die Montage und die Erstellung der einzelnen Bauteile und wie die Idee von den Unternehmen aufgefasst wurde, sowas wie eine faire Maus zu produzieren.
Ich rede jetzt von Bauteilen, ne? Also die Montage der Maus, das war ganz einfach. Da gibt es 1000 Werkstätten, die sowas machen. Also dass die Bauteile auf die Leiterplatte löten und die Maus dann zusammenbauen. Also diese eigentliche Produktion findet man wie Sand am Meer. Bei den Bauteilen ist es problematischer. Und da, wenn wir dann jemanden haben, die freuen sich eigentlich, vor allem wenn wir das Konzept erklären oder wenn ich jetzt dahin gehe und das Konzept erkläre, weil es sind ja oft Mittelständler hier, die auch eben mit diesem, also damit zu kämpfen haben, dass alles wahnsinnig billig verfügbar ist am Markt und da halt so eine Konkurrenz ist, die sie eigentlich überhaupt nicht, wo sie nicht mithalten können. Deswegen finde ich das prinzipiell erstmal gut. Wenn sie dann aber zusätzlich was leisten müssen, wie Transparenz oder so, dann finden die das auch nicht mehr so gut. So, und diese ganze Idee mit der mit dem Menschenrechten in der Lieferkette und Unternehmensverantwortung, wie jetzt im Lieferkettengesetz, was diskutiert wird, das war einfach vor 10 Jahren noch überhaupt nicht keine Idee in der Elektronikbranche. Und das war für die ganz neu, das ist jetzt besser durch eben diese Gesetzesinitiativen, das müssen sie sich ja damit beschäftigen. Aber genau, also es war schon, auf der einen Seite ist es ja logisch, was ich denen so erklärt habe, so mit, alle sollen davon profitieren und kann das auch ausgenutzt werden und so. Das fanden die gut, aber jetzt wirklich was Teureres zu kaufen, nur weil da Menschenrechte eingehalten werden, es war doch ein sehr fremder Gedanke.
Daran anschließend habe ich Sie nach Ihrem Eindruck gefragt, wieso die Unternehmen nicht bereit waren, zur Transparenz beizutragen und was das ja konkret bedeutet, ihre Kontakte offenzulegen.
Ja, die sagen es halt ihr Kapital, dass sie wissen, was sie wo kaufen. Wobei das manchmal auch ein bisschen albern ist, weil für manche, gerade so Vorbauteile, so Spezialpapiere oder so, da gibt es irgendwie 3 große Hersteller. Und dann zu sagen, wir kaufen das bei dem Sitz, also jeder in der Branche wird diese 3 Hersteller kennen. Also das ist ein bisschen, ich glaube, die sind es einfach nicht gewöhnt, weil halt keiner nachfragt, weil es keinen interessiert. So, und dann befürchten sie mal einen wirtschaftlichen Nachteil.
Diese Eindrücke bestätigen im Prinzip die Zusammenhänge, die wir auch in der Recherche so gefunden haben. Was uns zu dem Punkt bringt, und wir hatten es auch gerade schon angesprochen, was man ändern kann, wenn das jetzt schon nicht auf unternehmerischer, freiwilliger Basis passieren kann. Wo siehst du die Rolle der Politik in diesen Fragen? Würdest du dir mehr Eingriffe der Politik wünschen, mehr Regulierungen? Und was würdest du dir denn gesamtgesellschaftlich wünschen?
Ja, große Frage. Am Ende sind es politische Rahmenbedingungen, die nachhaltiges Handeln entweder fördern oder behindern. Hier besteht ganz offensichtlich viel Nachholbedarf. Durch gesetzliche Regelungen und Anreize können Unternehmen dazu bewegt werden, ihre Produkte so zu entwickeln, dass sie von der Herstellungsressource bis zur Wiederverwertung bzw. Entsorgung durchdacht werden müssen. Denn letztendlich liegt die Verantwortung der Produktlebenszyklen bei den Herstellern. Wir müssen weg von einer Wegwerfmentalität und hin zu einer richtigen Kreislaufwirtschaft. Auch das bereits erwähnte Lieferkettengesetz lässt hoffen, dass sich die politischen Rahmenbedingungen hin zu mehr Verantwortung für Unternehmen entwickeln. Mit dem Blick auf Klimaschutz und die Energiewende, nur um das hier kurz anzureißen, denn allein zu diesem Themenbereich könnte man zig Podcast-Folgen produzieren.
Absolut.
Ist ein gutes Beispiel, wie Politik einen positiven Wandel gezielt fördern oder hemmen kann. Etwa durch die Förderung des Ausbaus erneuerbaren Energien oder dessen Einschränkungen. Dieses Superwahljahr 2021 hat die Chance, wichtige und dringende Weichenstellungen hin zur Nachhaltigkeit zu befördern.
Du hast dich in der Recherche auch noch mit der Entsorgung von Endgeräten und dem Recycling beschäftigt. Könntest du vielleicht kurz die Problematik nochmal erläutern und auch nochmal auf die Bedeutung von Recyclingmaßnahmen und der Entsorgung von Endgeräten eingehen?
Ja, ich versuche es kurz zu machen. Also bedeutsam ist, dass da ein sorgsamer und bewusster Umgang mit den Rohstoffen, die in jedem Produkt stecken, immens wichtig ist. Laut Deutscher Umwelthilfe werden, ich zitiere, in Deutschland jährlich über 2 Millionen Tonnen Elektrogeräte in Verkehr gebracht. Gleichzeitig fallen etwa 1,8 Millionen Tonnen Elektroschrott an, wovon aktuell nicht mal 45% getrennt gesammelt werden. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der anfallenden Elektrogeräte illegal entsorgt oder exportiert wird.
Wow.
Der NABU, also der Naturschutzbund Deutschland, veranschaulicht, dass jährlich mehr als 1 Million Tonnen Elektroaltgeräte nicht erfasst werden, was dem Gewicht von 100 Eiffeltürmen entspricht.
Das klingt so, als wäre das ziemlich schwer.
Ja, das kann man so sagen. Teilweise wird unser Elektroschrott in andere Länder verschifft. Auch wenn die Ausfuhr von Elektroschrott in der EU verboten ist, ist dies nur natürlich schwer kontrollierbar, insbesondere wenn Elektroschrott getarnt als Secondhand-Ware ausgeführt wird.
Das unterstreicht auch nochmal, weswegen es bedeutsam ist, sich gut zu überlegen, welche Geräte man kauft, wie lange man sie auch verwendet und weswegen die Wiederverwertung alter, nicht mehr brauchbarer Geräte sich stärker gewidmet werden sollte und das auch auf einer strukturellen Ebene. Zum Ende würde ich gerne noch auf die verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien zu sprechen kommen, um genau zu sein auf die eine, die wir bisher noch nicht thematisiert haben. Denn ohne darauf hinzuweisen, haben wir schon Anwendungsbeispiele zweier Nachhaltigkeitsstrategien genannt. Nämlich Konsistenz und Effizienz.
Genau.
Konsistenz meint den Einsatz von naturverträglichen Technologien, wie erneuerbare Energien es sind, die ja nicht auf fossile Rohstoffe zurückgreifen, sondern treibhausgasneutral sind. Effizienz meint die Optimierung des Verbrauchs, wie es beispielsweise so Smart Grids leisten können oder auch Optimierung im Stromverbrauch bei Smartphones oder sowas. Eine weitere Strategie ist die Suffizienz. Da passt ganz gut, was du zuletzt gesagt hast. Vielleicht erstmal ganz simpel gefragt, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Suffizienz?
Ja, dahinter verbergen sich ein paar Fragen. Also man könnte sich fragen, was benötigen wir eigentlich wirklich? Brauchen wir wirklich alle 1 bis 2 Jahre das neueste Smartphone-Modell? Wie können wir dem hohen Ressourcenverbrauch und den damit verbundenen Konflikten entgegenwirken? Die dritte Nachhaltigkeitsstrategie der Suffizienz bietet hier einen wichtigen Ansatz zum Umdenken. Es steht immer die Frage nach dem rechten Maß im Vordergrund. Also nicht der Verzicht, sondern wirklich, was brauchen wir? Und was brauchen wir vor allen Dingen für ein gutes Leben? Aber nicht nur der Blick auf das Ende der Produktlebenszeit ist dabei bedeutsam. Auch der Ressourcenabbau und die Herstellung der Produkte sind wichtige Faktoren. Es werden massiv Menschenrechte verletzt, wie jetzt auch schon mehrfach genannt, ganze Ökosysteme zerstört. Lange Lieferwege drücken dann den ökologischen Fußabdruck natürlich nochmals in die Höhe. Um nachhaltig zu handeln, also uns und unsere Mitmenschen vor sozialer Ungerechtigkeit und großen ökologischen Krisen zu schützen, ist Suffizienz ein wichtiger Aspekt. Und dadurch können wir auch profitieren, zum Beispiel durch eine höhere Lebensqualität, saubere Luft zum Atmen, durch weniger Umweltbelastung etc. Ganz konkret ist etwa Secondhand deutlich besser als eine Neuanschaffung. Zum Beispiel bei einem Smartphone benötigt man in aller Regel nicht die allerneuesten Features, um die üblichen Apps nutzen zu können. Hier gibt es Anbieter, die gebrauchte Smartphones gezielt etwas aufwerten.
Pimpt ab.
Genau. Also die werten die dann auf und die kann man kaufen und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Denn so lässt sich zum einen Geld sparen und zum anderen natürlich auch die Ressourcen. Außerdem ist es eine gute Sache, wenn die kaputten Altgeräte gezielt bei Stellen abgegeben werden, die die Geräte so zerlegen, dass Teile davon noch recycelt werden können.
Was du zu Suffizienz gesagt hast und die Bedeutung von der nachhaltigen Nutzung der Geräte, das entspricht im Großen und Ganzen dem, was ich auch mit Frau Colasso zu dem Thema besprochen habe. Ich habe mit ihr relativ lange über das Thema gesprochen und habe sie dann auch noch sehr spezifisch dazu gefragt, was denn für sie ein Beitrag in der digitalen Welt sein könnte für Suffizienz, also digitale Suffizienz. Und wie ich finde, ergänzt sie das auch ganz gut, was du gerade gesagt hast.
Also ich glaube, vieles an digitaler Suffizienz kann wirklich auch technischer Natur sein. Also die Vorstellung, also einerseits, ne, wie sind die Geräte gebaut, wie lange halten sie, ist der eine wichtige große Hebel. Aber das andere ist auch, in welcher Auflösung oder welche Standardauflösung hat denn der Film, den ich streame? Also wenn ich auf einem kleinen Gerät gucke, brauche ich keine Ultra-HD-Auflösung. Das ist einfach Quatsch. Aber bei den meisten Anbietern weiß ich noch nicht mal intuitiv, wo müsste ich das denn einstellen. Also kaum jemand setzt sich mit der Auflösung eigentlich auseinander. Hier könnte man ganz einfach technisch einstellen, dass die Auflösung sich anpasst auf die Bildschirmgröße, damit eine Überdimensionierung eben nicht stattfindet. Ich denke mir, es geht eben nicht darum zu sagen, du musst dir jetzt irgendwie alles in deinem digitalen Leben nochmal hinterfragen und irgendwie dir das eine Foto nochmal verkneifen und hier das andere Filmchen verkneifen, sondern ich glaube, es geht vieles auch um ein nochmal hinterfragen, was macht denn auch diese Digitalisierung oder das hochdigitalisierte Leben mit uns? Ist das denn wirklich auch alles so positiv in meinem persönlichen Wohlbefinden? Und ich glaube, dass da schon auch immer mehr Menschen merken, so, oh, irgendwie führt das Ganze zu einer Verdichtung und zu einer Schnelligkeit, die mir vielleicht auch gar nicht, also persönlich auch gar nicht so gut tut. Also dass da eigentlich vielleicht sogar ein relativ direkter Link zwischen einem persönlichen Wohlbefinden auch sein kann und einem energiesuffizienten Leben sozusagen im Digitalen. Und was wichtig ist, es geht eben nicht darum, jetzt eine Technikfeindlichkeit aufzubauen. Die Digitalisierung ist wichtig und richtig in ganz vielen Bereichen. Ich glaube, das Problem, was ich sehe in der Digitalisierungspolitik, ist dieses, so ein bisschen die Haltung, die Digitalisierung kommt und das ist sowas, so ein Trend, der über uns hinwegrollt und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir das Beste da rausholen. Und ich denke mir, Digitalisierung ist einfach ein Instrument, ein Werkzeug. Und genau so müssen wir es nutzen. Wir müssen uns überlegen, was ist unser Ziel und wo kann uns da die Digitalisierung helfen, aber wo steht sie uns dann eben auch im Weg?
Wir haben heute mit Definitionen von Nachhaltigkeit und Digitalisierung begonnen und haben über verschiedene Aspekte gesprochen, die im Zusammenhang mit diesen beiden Buzzwords stehen. Rebound-Effekt ist gefallen, wir haben über die Auswirkungen der Digitalisierung in Entwicklungsländern gesprochen und sind am Ende dabei gelandet, dass die Digitalisierung ja als eine Art Werkzeug zu verstehen sei, die man suffizient einsetzen sollte. Ein Aspekt, der sich noch durch die ganze Sendung so ein bisschen gezogen hat, wir sind natürlich ein bisschen durchgerauscht, das muss man ganz ehrlich dazu sagen, war das Verhältnis zwischen individuellen und gemeinschaftlichen Entscheidungen, die getroffen werden, damit diese ganze große Transformation auch gelingen kann. Cassandra, ich gebe dir nun die Chance, der Sendung eine Schleife zu verpassen, ein Abschlusswort zu geben, und zwar auf die Frage, wie wir genau dieses Verhältnis zusammenbekommen. Also wie es verhält sich zwischen individuellen und gemeinschaftlichen Entscheidungen?
Ja, große Frage zum Abschluss. Also wenn wir unseren Blick nochmal auf das große Ganze beziehen, ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es immer verschiedene Verantwortungsebenen gibt, die mitbedacht werden müssen, wenn wir als Gesellschaft insgesamt nachhaltiger werden möchten. Es wird oft viel Verantwortung dem Individuum zugeschoben und das ist nur teilweise richtig. Es wird oft als Ablenkungstaktik genutzt, um von den eigentlichen politischen Versäumnissen oder der Verantwortung der Herstellerunternehmen abzulenken. Es ist selbstverständlich richtig, dass jeder Mensch für sein eigenes Handeln und seine Entscheidungen Verantwortung übernimmt und gut informierte Entscheidungen treffen sollte. Denn mit vielen kleinen Schritten kann bereits einiges erreicht werden. Die Summe aller Entscheidungen bewegt vieles, vor allem verändert es auch die Nachfrage, wenn wir im digitalen Kontext bleiben. Dennoch haben wir es mit vielen strukturellen und systematischen Problemen zu tun, die nur durch politische Rahmenbedingungen aufgebrochen werden können.
Das nenne ich mal ein Schlusswort. Vielen Dank, Cassandra. Schön, dass du heute hier warst. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht das letzte Mal war, dass du hier im Cambio-Labor vorbeigeschaut hast.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, Lukas.
Danke auch an Frau Golasso und Frau Jordan, mit denen ich im Vorfeld gesprochen hatte. Im nächsten Monat beschäftigen wir uns mit Zusammenhängen des globalen Handels. Dann mit unserer Kollegin Julia Dinkel und dem Journalisten Fabian Franke, der uns von seinen Recherchen in Bolivien und Chile berichtet. Auch dann wird es wieder um das Lieferkettengesetz gehen, aber mit einem leicht anderen Schwerpunkt. Und wer weiß, vielleicht sieht die Welt dann ganz anders aus.
Das war Cambio. Eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen? Schreib uns doch eine Mail. cambio@zgv.info